Ich lese gerade das Lukas-Evangelium und da möchte ich heute Morgen zwei Verse daraus vorlesen. Pascal, hast du dieses Bild mal eingeblendet? Ja, ich bin da beim Lukas 13, da heißt es: Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Wir haben uns heute hier versammeln lassen, und das ist gut so. Und er ist diese schützende Mutter, wie hier in diesem Bild. Ich lese noch einen Vers aus Lukas 19, wo auch Jesus über der Stadt Jerusalem Folgendes sagt: Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach: Wenn du doch auch erkenntest zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Diese Emotionalität Jesu hat mich sehr berührt, dass Jesus über dieser Stadt weint. Und er weint auch über diese Welt, über die Situation, wo immer, Herr, du hinschaust. Und ich danke dir jetzt schon, Jesus, und ich möchte jetzt auch beten, dass du der bist, der genau hinschaut und der Trauer hat und weinen muss, dass wir uns oft nicht versammeln lassen von dir, unter deinen Schutz und unter deine Obhut. Und so sind wir heute Morgen da, Herr, in dieser ganzen Zerrissenheit und wollen uns unter deinen Schutz begeben. Und so segne du alle Gottesdienste, wo Menschen sich ganz bewusst zu dir hin versammeln und in deiner Nähe bleiben. Und du uns unter deine Flügel nimmst. So danke ich dir, dass wir mit diesem Bild auch in dieser Zeit, wo wir auf Karfreitag und Ostern zugehen, uns geschützt und bewahrt wissen. Amen. Ja, es war Begrüßung und Gebet in einem. Jetzt wären die Kinder dran. Tini, du bist, glaube ich, hier ein bisschen in den Startlöchern.
Kinder gehen mit uns mit, Schritt für Schritt. Schritt für Schritt, wir sind heute zusammen, hören Gottes Wort, lesen in der Bibel, Wort für Wort. Gott hat dich lieb, egal wie es geht, Gott hat dich lieb, auch wenn du es nicht verstehst.
Perfekt, super, dass ihr alle nach vorne gekommen seid. Das sieht dann einfach gleich ein bisschen besser aus. Schön, dass ihr da seid. Und jetzt hat man da draußen schon gesehen, die Kinder haben es auch grinsend bestätigt vorhin, wenn die Garderobe anders steht, dann riecht es nach Musical. Genau. Das heißt, am Freitag geht's los. Also eigentlich geht's am Donnerstag schon los mit ganz viel Vorbereitung im Café und so weiter. Da wird schon alles gerichtet. Und ich danke euch ganz herzlich für die 21 Meldungen schon für Kuchen und Brezeln und so weiter. Und jetzt hätte ich noch eine Bitte. Ich habe noch genau drei Lücken, nämlich heute in der Woche, nächsten Sonntag. Da bräuchten wir noch vielleicht einmal salzig und zweimal Kuchen. Und das wäre richtig klasse, wenn ihr da das noch vollends eintragt. Ich habe da unten nochmal die Zettel. Könnt ihr euch dann ankreuzen, was ihr versprochen habt. Genau. ich habe jetzt irgendwie gerade keinen Kuli gehabt. Ich hoffe, ihr könnt euch da gegenseitig aushelfen. Sagt irgendjemand gerade spontan, oh ja, ich will die Liste, ich will gleich was. Also Brigitte, die kriegt es auf jeden Fall. Aber ansonsten, John, du gibst jetzt einfach mal noch ein bisschen rum. Und ihr schickt es nach hinten durch bis zur Brigitte, die will auf jeden Fall noch einen Platz haben. Genau. Danke euch. So, dann hätte ich gern einfach eine Aufgabe für euch alle. Dass ihr diese Woche, nächstes Wochenende, die nächste Woche und nächstes Wochenende einfach immer wieder, wenn ihr ans Musical denkt, das in Gebet vor Gott bringt, für die Mitarbeiter, für die Kinder, für die ganzen Familien, für alle Kleinigkeiten, die irgendwie noch so am Rande sich lösen müssen, oder für die einzelnen Kinder oder Mitarbeiter um Gesundheit, um Bewahrung und vor allem einfach auch, dass dieser Same, der da ausgestreut wird mit der Maria-Geschichte, das ist ja eigentlich Jesus nur aus ihrer Sicht. Also das ist einfach, ich finde das ein ganz, ganz tolles Musical und da haben wir einfach ganz viel Chance, Samen in die Herzen von den Kindern und durch die CDs in die ganzen und die Aufführungen in die ganzen Familien zu streuen. Genau, das wäre jetzt im Moment mal das Wichtigste. Ansonsten ganz vielen herzlichen Dank für alle, die da irgendwo mit beteiligt sind, von Kuchen backen über die ganze Zeit hier vorne stehen und mithelfen. Das ist einfach cool. Kirsten, habe ich noch irgendwas vergessen? Uns fällt jedenfalls spontan gerade mal nichts ein. Genau. Du willst noch was sagen, dann komm. Ansonsten gehen wir nachher runter und machen dir Kindergottesdienst. Was willst du noch?
Ich bete noch, oder?
Ja, ui, dann ui, los. Ich bin laut.
Und zwar gerade für beides. Jesus, danke für unsere Kids. Danke für die Zeit und für den Spaß, den sie jetzt im Kinderprogramm haben dürfen. Dass sie da einander begegnen dürfen, Zeit miteinander haben dürfen. Spaß haben dürfen. Ich bitte dich, dass sie auch dir begegnen dürfen und dass sie das spüren und erleben dürfen, dass du da bist. Und genau so bitte ich dich auch, dass du das Musical segnest und dass das da aus allen Poren drücken darf, bei den Mitarbeitern, bei den Kindern daheim, bei den Familien. Du und deine Botschaft. Und dass du da bist, dass du die Mitte dieses Musicals bist. Dass du ansprichst und anrührst. Dass du Gelingen schenkst, dass du eine Leichtigkeit schenkst, dass du eine Freude schenkst. Und dass deine Gegenwart spürbar wird. Amen.
Genau, und last but not least, natürlich herzliche Einladung zu den Konzerten am 16. und 17. Und seid so lieb, kommt lieber am 16., weil Sonntag war letztes Mal so voll, dass wir Leute heimschicken mussten. Also von dem her, wer von der Gemeinde kommen will, überlegt euch eher den Samstag. So, Geheimtipp am Rande. Also, dann gehen wir jetzt runter.
Komm nach zu mir. Jeder unserer Liebsten ist hier mit dabei. Spielen, bauen, lachen, wir sind frei. Egal, was sie sagen, wir hören gar nicht hin.
Ich habe euch einen Taktgeber mitgebracht. Er steht aber nicht. Und ich habe gerade überlegt, wenn ich jetzt mein Handy hier vorne rausziehe, wie lange dauert es wohl, bis ihr es genauso macht? Ja, ich habe gemerkt, ihr seid gut erzogen oder ihr seid euch des Settings in einem Gottesdienst bewusst. Ich habe ganz wenig Handys gesehen. Wann hattest du das letzte Mal Langeweile? So richtig Langeweile. Meinetwegen auch nur 30 Sekunden, aber wann hattest du wirklich Langeweile? Ah, Sonntag vor 14 Tagen, da hat John gepredigt. Oh, war das lang. Oh. Haben wir nicht mehr, oder? Ganz oft haben wir, glaube ich, keine Langeweile mehr, zumindest ich nicht. Das liegt daran, dass es was passiert, wenn ich einfach mal kurz warten muss. Falls du meine Generation bist, geht dir das vielleicht genauso. Falls du eine andere bist, vielleicht nicht. Du wartest kurz und der Griff geht relativ schnell in die Hosentasche. Mal kurz checken, was alles so los ist. Mal kurz in der Gemeinde gewesen, kurz im Baumarkt, kurz in China, kurz in Frankfurt an der Börse und wieder zurück. Und dann kommt der Bus. Und ich steige ein. Und meine Seele steht immer noch staunend an der Haltestelle. Also die ganze Geschichte ist fingiert, weil ich fahre ehrlich gesagt wenig Bus. Aber genau dieses Lebensgefühl. Genau dieses Lebensgefühl. Dabei ertappe ich mich ganz oft. Und wenn ich dann meiner Seele so zuwink, aus dem Busfenster, wie sie da immer noch an der Haltestelle steht, dann frage ich mich, ob mein Alltag eigentlich manchmal ein Geschwindigkeitslimit bräuchte. Das ist ja ein schwieriges Ding. Ihr kennt vielleicht diesen klassischen und viel bemühten Satz, Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt. Aber das ist spätestens schwierig seit der Chaldäer oder vielleicht waren es auch die Chinesen. Irgendwer hat irgendwann die Sonnenuhr erfunden. Das ist auch schon ein bisschen her. Und seitdem verläuft der Tag irgendwie getakteter. So, das war jetzt nicht gestern, das ist schon ein bisschen her. Und doch ticken wir Menschen sehr getaktet. Das ist eine Volkskrankheit, nein, es ist eine Spezieskrankheit. Das betrifft nicht nur uns Christen, aber ich glaube, es betrifft uns Christen halt auch. Und wir sind auch nicht ganz unschuldig daran. Die Mönche haben dann auch an der Uhr ihr Gebetsleben ausgerichtet. Spätestens da sehen wir, dass es was Starkes hat, diese Regelmäßigkeit. Und dass es aber auch eine Tücke hat, nämlich so diese Taktung, diese Eintaktung in verschiedene Abschnitte. So spätestens seit den mechanischen Uhren, die haben übrigens auch die Mönche erfunden, tickt unsere Zeit dann auch noch. Und wir Menschen sind ja Meister darin, unsere Zeit auch zu optimieren. Seit der Erfindung der Glühbirne schlafen die Menschen weniger. So, davor war der Tag so lang, wie der Tag war. Zum Beispiel, ich weiß es von der Uni, ihr kennt dieses mit CT und ST, also Veranstaltungen, die mit Zeit anfangen und Veranstaltungen, die sine tempore, also Punkt anfangen. Ja, und dass es im akademischen Betrieb dieses CT mit Zeit gibt. Man sagt, akademisches Viertel, die kommen immer zu spät. Das liegt ja auch daran, dass früher die Veranstaltungen eben nicht eingetaktet waren nach einer mechanischen Uhr. Sondern da waren im Sommersemester waren die Tage länger und die Studenten haben mehr gelernt. Im Wintersemester waren die Tage kürzer, die Studenten haben mehr geschlafen. Und dann hast du versucht, so ungefähr zur richtigen Zeit da zu sein. Und weil das keiner so richtig genau hingekriegt hat, war die Veranstaltung alle ST. Also du wusstest, du musst um 10 da sein, da schlägt die Kirchturmuhr, aber so ein bisschen Spiel hast du da schon noch. Und wenn du dann halt auf halbem Weg bist, wenn die Uhr schlägt, naja, dann kommst du schon noch rechtzeitig, weil es ist ja ST. Aber inzwischen haben wir die Uhr ja in der Hosentasche. Und die Zeitoptimierung schreitet an der Stelle fort. Also früher hatte ich manchmal Langeweile, heute habe ich die eigentlich nicht mehr. Jede Zeit lässt sich irgendwie nutzen und dafür gibt es ja auch mit das Smartphone. Es soll jetzt keine Predigt des Smartphone-Bashings werden, sondern eine ganz vorsichtige Anfrage an unseren Taktgeber. Ja, ich bin auch ein Freund von Smartphones. Meine Großeltern bekommen auf dem Weg mit, was ihre Enkel machen. Das wäre ohne nicht möglich. Deshalb Technik ist, was sie ist. Die ist weder gut noch böse, sondern sie ist ein Werkzeug. Werkzeuge kann man richtig benutzen. Ich kann einen Hammer verwenden, um einen Nagel einzuschlagen, aber ich kann auch Hammer auch verwenden, um einen Kopf einzuschlagen. Dann ist er nicht gut benutzt. Das ist mit anderer Technik genauso oder mit Mechanik. Wir müssen uns überlegen, wofür ist es gut, wofür ist es nicht gut. Manchmal merke ich, dass die Seele dem Takt meines Lebens nicht nachkommt. Ich glaube, wir haben ein paar aufregende Wochen als Gemeinde vor uns. Musical und so weiter, da wird uns nicht langweilig. Und wir stecken mitten in der Fastenzeit. Und ich finde, das ist der richtige Moment für eine Taktgier-Predigt. Ich habe überlegt, braucht meine Warum-Serie noch einen Teil? Und ich habe dann entschieden, nein, heute nicht, heute ist Fastenzeit. Heute gibt es eine Predigt zum Thema Taktgeber. Fasten. Wer von euch fastet ganz bewusst etwas? sind einige. Einige auch nicht. Ich auch nicht. Ich finde es aber eigentlich gut. In seinem Kern ist Fasten eigentlich eines, und das möchte ich euch heute so auf den letzten Metern der Fastenzeit auch noch nahelegen, nämlich Fokussierung. Etwas weglassen, nicht damit etwas fehlt, sondern damit etwas Wichtiges den Raum einnehmen darf, den es eigentlich braucht. Habt ihr mal euer Smartphone benutzt, um eine romantische Szene zu fotografieren? Schöner Abend, Kerzenlicht, ihr holt euer Smartphone raus, macht den Blitz an, weil sonst ist ja viel zu dunkel, fotografiert das Ganze und das Bild ist lausig. Dabei ist alles scharf, alles gut zu erkennen, die roten Augen leuchten, die Kerzen sind nicht zu sehen. Die Szene ist tot. Und ihr macht den Blitz aus und ihr macht ein völlig verschwommenes und unscharfes Bild, aber die Szene lebt. Wenn wir da das Licht mit dem Blitz dazugeben, dann haben wir eigentlich mehr von allem, mehr Licht. Aber wir zerstören das Eigentliche. Manchmal braucht es etwas weniger, um das Eigentliche leuchten zu lassen. Und das ist der Kern von Fasten. Schnelligkeit ist nicht schlimm. Ich bin immer schnell. Ich rede zu schnell, ich denke zu schnell. Ich mache manchmal zu schnell. Aber aus Schnelligkeit wird ganz schnell Hektik. Und ich vermute, ich bin nicht der Einzige, bei dem das Leben manchmal nicht schnell, sondern hektisch ist. So, wo die Seele manchmal zwischen Familie, Dienst in der Gemeinde, Arbeit, Gott, Nachrichten, Do-it-yourself-Tipps und noch ein bisschen Bürokratie oder sowas irgendwie versucht, hinterherzukommen. Und ich habe euch heute Morgen eine Bibelstelle mitgebracht, die ihr in diesem Kontext vermutlich noch nicht gedacht habt. Ich auch nicht. Aber manchmal ist es so, dass du etwas liest und plötzlich fällt es dir wie Schuppen aus den Haaren. Und du denkst dir, ja, das ist nicht die einzige Stoßrichtung, die da drin steckt, aber da steht's auch. Und ich möchte euch einladen, Jesus nicht nur als Steinbruch zur Selbstoptimierung anzunehmen. Wie müsste ich eigentlich? Sondern ihn auch als Taktgeher einzuladen und mitzunehmen. Matthäus 11, 28 und 29. Kommt zu mir. Ihr alle, die ihr euch plagt und von euren Lasten fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Sagt Jesus. Ich habe euch auch ein Joch mitgebracht. Da stecken zwei Ochsen drunter. Joch klingt erstmal schwer, ne? Wenn du kein Joch auf hast, dann kannst du auch nichts schleifen. Und insofern wird diese Bibelstelle an verschiedenen Stellen verschieden ausgelegt und das ist auch alles legitim. Da geht es auch darum, dass jemand eine Last tragen kann. Aber was interessant ist, ist, dass es unter den Rabbinern eine Formulierung gab, nämlich das Joch eines Rabbiners. Das war die Gesamtheit von dessen Gesetzesauslegung. Und die Rabbiner waren ja darin spezialisiert, die Grenzen der Gebote herauszufinden. Da waren manche Auseinandersetzungen vielleicht auch ein klein wenig pingelig, vielleicht manchmal so pingelig, dass es auch lustig erscheint heute. So zum Beispiel, ich habe euch da mal eine rausgesucht. Wenn dein Haus an einem Sabbat brennt und du kommst zu deinem Haus und du trägst deine Kleider in einer Tasche hinaus, dann hast du den Sabbat gebrochen, weil du gearbeitet hast. Aber du darfst die Kleidung nicht in deiner Tasche tragen, aber wenn du sie anziehst, ist es okay. Wenn du 3 oder 4 Tuniken tragen, also anziehen kannst, dann gilt das nicht als Arbeit, weil du sie nur als Körperbekleidung anhast. Super, oder? Problem gelöst. Immer gucken, dass dein Kleiderschrank anziehbereit parat hängt. Und Jesus selber sagt in Matthäus 23, 4 über die Rabbiner, sie schnüren schwere und unerträgliche Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern. Selber aber wollen sie keinen Finger rühren, um die Lasten zu bewegen. Also das ist jetzt eine Kritik an den Schriftgelehrten. Es geht mir nicht um die Frage nach der Kritik, sondern es geht mir um dieses Paket. Jesus sagt, meine Last ist keine Last. Es ist nicht mein Ziel, dir noch 47 Dinge aufzulegen, sondern komm unter mein Joch und du wirst Ruhe finden für deine Seele. Jesus weiß um unsere Aufnahmefähigkeit. Wenn wir eine Kultur der Hektik übernehmen, wenn ich eine Kultur der Hektik übernehme, dann führt das in meinem Leben dazu, dass Gott an den Rand gedrängt wird. Was dazu führt, dass sich meine Beziehung zu Gott verschlechtert. Was dazu führt, dass ich mehr auf Vorschläge und Tipps höre, wie ich das optimieren könnte, am besten aus der säkularen Ecke. Was dann dazu führt, dass dieser Kreislauf von vorne beginnt. Was kann ich tun, um diesen Kreislauf zu durchbrechen, um Gottes Stimme an dieser Stelle wieder mehr in meinen Alltag zu lassen? Ich möchte hier an den Gedanken von dem Joch anknüpfen. Und ihr wisst, bei so einem Joch, da hat man ein Jungtier und ein erfahrenes Tier, die gemeinsam pflügen. Hier haben wir einen Taktgeher, einen Taktgeber, der mitgeht. Ein Tier und ein anderes Tier, die gemeinsam unter einem Joch gehen. Und das eine Tier lernt vom Takt und Rhythmus des anderen. Jesus war oder ist der Messias. Jesus ist der Messias. Jesus war ein Lehrer. Jesus war ein Rabbiner in diesem Sinne. Aber es bleibt nicht dabei. Jesus ist auch ein Vorbild. Gott, der Mensch wurde. Und wenn er Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, dann höre ich ganz oft, Jesus ist die Wahrheit und das Leben. Aber was ich wenig ernst nehme für mich, ist, Jesus sagt auch, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Auch eine Lebensweise, so will ich es mal für mich übersetzen. Nicht nur ein Ziel, nicht ich bin das Ziel, sondern ich bin auch die Lebensweise. Ich bin auch ein Taktgeber. Und an dieser Stelle müssen wir nicht nur hinsehen und fragen, was hat Jesus gemacht und was hat er gelehrt, sondern wir dürfen vielleicht auch mal hinschauen und uns fragen, wie hat er es eigentlich gemacht? Jesus, wie hast du es eigentlich gemacht? Und dann kommen wir dem viel näher, mit ihm unter einem Joch zu gehen. Nicht nur das Was von ihm zu lernen, sondern auch das Wie. Wie stellt sich Jesus das eigentlich vor? Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er übrigens nicht die Bibel einfach gepackt hat, uns gegeben hat und gesagt hat, so, jetzt wisst ihr's, macht mal. Sondern warum er Mensch geworden ist. Warum er sich Jünger genommen hat, den ja auch nicht das Ding hingeknallt hat und gesagt hat, so, ich habe schon mal ein ganz gutes Lehrbuch geschrieben. Das arbeitet er jetzt mal durch. Wenn er da gut unterwegs seid, dann reden wir nochmal drüber, frage ich euch ab, machen wir eine Prüfung, dann seid ihr gute Jünger. Nein. Im Gehen lernen sie von ihrem Taktgeher. Zwei Punkte, das wäre ein großes Feld, die ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Jesus als Taktgeher. Erstens die Wüste. In Matthäus 3 wird Jesus getauft. Und dann reißt der Himmel auf und dann ertönt diese Stimme. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So, jetzt geht's los. Jesus' Mission als Messias beginnt. Senkrecht statt. Was würdet ihr machen? Erstmal Insta-Post. Oder vielleicht erstmal irgendwo rein und erstmal eine richtig gute Antrittspredigt. Und in Markus 4 führt der Geist Jesus erstmal in die Wüste. Okay, cool. Wüstenfestival. Burning Man oder sowas. Nee, auch nicht. Das Erste, was Jesus nach dem Start seiner Karriere tut, ist nicht seine erste große Predigt, sondern er geht in die Wüste. Klar, sonst kann ihn ja auch der Teufel auch nicht versuchen, ne? Muss er ja erstmal. Das ist hier aber nicht gemeint. Hier steht Eremos. Und Eremos heißt Einsamkeit, Abgelegenheit. Also Jesus sucht die Abgelegenheit. Er sucht die Einsamkeit oder er sucht die Zweisamkeit mit seinem Vater. 40 Tage lang. Andere Stelle, Markus 1, 35. Ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort. Übrigens steht hier wieder Eremos, um zu beten. Der einsame Ort hat für Jesus ganz offensichtlich Priorität. Jesus sammelt sich. Er verbringt Zeit mit seinem Vater. Markus 6, 31. Denn ständig waren so viele Menschen um sie herum, dass Jesus und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Kennst du das? Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, und dann merken wir, dass er das auch weitergibt. Kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort. Wollt ihr raten, was da steht? Eremos, genau. Zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. So fuhren sie mit einem Boot zu einem ruhigen Ort. Eremos übrigens. So, Kurort am See Genezareth, klingt super, oder? So irgendwo Seele baumeln lassen, ankommen, diesen Moment haben, den man sich eigentlich nie gönnt, aber hier ist er. So, die Geschichte endet aber dabei nicht. Und die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus. So, und dann kommen die da an und Jesus sieht die Menschen und er sagt, sie sind wie Schafe ohne Hirte. Und dann jammert es ihnen und er nimmt sich Zeit für sie. Also auch hier sehen wir genau das und das finde ich sehr tröstlich, was ich bei mir auch manchmal beobachten kann. Es holt einen einfach was ein. Und das ist ganz offensichtlich auch okay. Und hier haben wir den Unterschied zwischen dem ehernen Gesetz und dem, was die Rabbiner machen. Und dem, wo Jesus sagt, mein Joch ist leicht. Es geht nicht um ein ehernes Gesetz. Es geht nicht darum zu sagen, du musst jetzt. So musst du es hinkriegen. Sondern es geht um einen Taktgeber. Um ein, so kann es gehen. An manchen Tagen auch nicht. Dann ist es auch okay. Aber dann schau, was geht. Jesus selbst hat manchmal keine Zeit, sich an einen einsamen Ort zurückzuziehen. Aber manchmal hat er sie. Und gleichzeitig stelle ich fest, je mehr Jesus heilt, je mehr er lehrt, je mehr er gefragt wird, desto mehr zieht er sich auch zurück. nimmt sich diese Zeiten, die er braucht. So, genau das läuft bei mir andersrum. Und das zeigt etwas vollkommen Widersinniges in meinem Leben auf. Je mehr ich gefragt werde, je mehr ich gebraucht werde, je mehr noch irgendwelche Dinge auf mich einprasseln, desto weniger Zeit nehme ich mir. So, als ob ich auf meine Zeit mit Gott im Zweifelsfall verzichten könnte, um andere Notwendigkeiten zu erledigen. Das ist doch komisch. Was denke ich, dass das bei mir funktioniert, wenn selbst Jesus das nicht konnte? Und noch so ein Trugschluss, den ich von mir auch ganz gut kenne: geistlichen Input in einen vollkommen überfrachteten Tag in die kleinen Lücken zu quetschen. So beim Computer hochfahren, noch kurz die Tageslosung. Beim Computer wieder runterfahren, noch kurz eine Auslegung dazu. Irgendwann zwischendrin mal noch kurz zweimal gebetet. Passt schon. Beim Mittagessen nochmal. Corrie ten Boom. Anderer Zusammenhang, ja, aber die habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, dann sorgt er zumindest dafür, dass du genug Ablenkung hast. Ja. Das, was ich da mache, das ist kein Begegnungsraum mit Gott, das ist eine Ausrede. Es gibt etwas in der Zeit mit Gott, das genauso wertvoll ist wie diese Begegnung sonntags morgens. Es gibt etwas in deiner Zeit mit Gott, das genauso wertvoll ist, wie diese Zeit sonntags morgens, die du dir frei hältst. Übrigens großartig, dass du dir diese Zeit frei hältst. Vielleicht hast du genau diese Wüstenzeiten, diese Einsamkeitszeiten. Großartig. Und vielleicht geht es dir so wie mir, dass diese Wüste hier und da und immer wieder zugestellt wird mit Alltag. Ist auch ein guter Abstellraum. Dann will ich dich und mich herausfordern, dir diese Wüste wieder freizuschaufeln. Zeit mit Gott. So, zweitens, der Sabbat. Die Kombination aus bunten Bildern und Statusmeldungen ist ziemlich gefährlich, die du auf so einem Smartphone bekommst, finde ich. Sehnsucht nach immer mehr und immer weiter. Und da verlieren wir in der Hektik auch manchmal die Verbindung zu Gott. Und diese Kombination, die macht uns für einen Fehlschluss offen, nämlich dass wir das, was wir brauchen oder haben wollen, ganz schnell besorgen können. Eigentlich durch einen Griff in die Hosentasche. Und das ist kein Zufall, das ist auch keine böse Absicht, aber es ist natürlich Absicht. Das ist ja der Effekt effektiver Werbung und kundenorientierter sozialer Medien. Und das ist eine unheilvolle Allianz von Angebot und Nachfrage gegen unsere Seele. So will ich es mal nennen. Nicht gut, nicht böse, einfach nur angebotsorientiert. Klar. Du willst was, ich versuche es dir zu verkaufen. Du hast eine Sehnsucht, ich versuche dich an deiner Sehnsucht zu packen. Ich bin ja nicht doof. Und Gott hat an der Stelle mit dieser Sehnsucht auch schon wieder was vor. Wenn es eine Sehnsucht gibt bei uns, dann meistens, weil Gott sie so angelegt hat. Eigentlich ist der Mensch für den Sabbat geschaffen. So, nur Sabbat ist nicht ein Tag, Sabbat ist ein Endzustand. 6 Tage lang schafft Gott, dann macht er Sabbat. Und was kommt dann? Wie immer, gell, es wurde abends, wurde morgen, 7. Tag und so. Nee, da kommt kein Abend und Morgen mehr. Im Prinzip bleibt Sabbat ein Endzustand der Schöpfung. 6 Tage lang schafft Gott und dann ist Sabbat. Sabbat heißt aufhören. Da ist etwas abgeschlossen und Gott hört auf. und ich glaube, und ich lehne mich jetzt hier bei der Auslegung etwas aus dem Fenster, das ist mir schon klar, dass der Mensch dazu geschaffen ist, mit Gott zu ruhen. Dass das eigentlich schöpfungsgemäß ein Endzustand war. Gut, wir wissen alle, was passiert ist. Da kam noch so ein bisschen eine Geschichte mit Adam und Eva und der Schlange und dem Sündenfall. Und dann kam die Sache mit der Hektik in die Welt. Und der Arbeit und der Taktung. Und so tickt unsere Welt. Und wir können nicht einfach dahinter zurück und sagen, ich ziehe mich da raus. Das geht ja nicht. Und wir sind ja auch ein Teil dieser Welt. Und solange wir in dieser Welt sind, hören Tag und Nacht nicht auf. Hört die Hektik nicht auf, hört die Notwendigkeit auch nicht auf, zu tun und zu arbeiten und zu machen und sich auch einzusetzen. Und gleichzeitig merken wir diese Sehnsucht nach einer Ruhe. Und diese Sehnsucht zapfen diese bunten Bilder an. Da gibt es das neue Google Pixel mit der Genieße-die-Ruhe-Funktion, sowas Blödes. Da muss ich mir erst ein neues Smartphone kaufen, damit ich endlich Ruhe habe. Ich weiß gar nicht, ob das Google Pixel war, keine Ahnung. Irgendein Handy. Und diese Bilder zapfen an ein Bedürfnis an, nämlich an das Bedürfnis, auch mal mit was aufzuhören. Und das Coole ist, Gott hat genau dafür einen Gedanke eingesetzt. Und wann tut das? Er tut es in der Wüste. Warum tut das da? Davor war das Volk in der Sklaverei. Da gab es, nehme ich jetzt einfach mal an, wenig freie Tage. So, und dann in der Wüste sagt Gott so, jetzt seid ihr in einem Zwischenraum. 6 Tage marschiert ihr. 6 Tage sammelt ihr Manna. 6 Tage seid ihr da, wo Jörg letzte Woche war, in seiner Predigt. Aber am siebten Tag dürft ihr aufhören. Da dürft ihr aufhören. Schabbat heißt übersetzt aufhören. Also nicht kurz Pause machen und dann wieder weiterhetzen, sondern jetzt lasse ich's. Ich höre auf, ich komme an. Meine Auslegung von Sonntag meistens, ich mache kurz Pause. Mein Kopf übrigens macht den da weiter. Aufhören ist kein Müssen, sondern ein Dürfen. Die gute Nachricht an dieser Stelle ist, du brauchst dafür kein Smartphone. Weder ein altes, noch ein neues, noch überhaupt eins. Du brauchst auch kein Becks am Strand, glaube ich, auch wenn es bestimmt sehr entspannt sein kann. Es ist viel simpler, nur manchmal nicht unbedingt einfacher. Gott hat einen anderen Weg. So, und vielleicht verbindest du Sabbat eher mit Gesetzmäßigkeit als mit einem entspannten Lebensstil. Und es ist bei den Pharisäern auch so. Und Jesus bekommt ja richtig Ärger, als er mit seinen Jüngern durch dieses Kornfeld marschiert. Und hier wird wieder der Unterschied deutlich zwischen einem schweren Joch, du musst, und einem Lebensstil. Komm mit unter mein Joch. Lern von meinem Takt. Du darfst. Sabbat kann auch mit genießen oder sich freuen übersetzt werden. Für die unter euch, die jetzt sagen, nee, das stimmt nicht, müsst ihr ins Hebräische reinschauen. Das stimmt, Sabbat heißt in Erstbedeutung aufhören. Das andere sind Sekundärbedeutungen, also Bedeutungen, die sich aus der Funktion ergeben, wie Sabbat gelebt wird. Okay, Klammer zu. Genießen, sich freuen, das ist die eigentliche Füllung von Sabbat. Wenn du mit etwas aufhörst, musst du auch mit etwas anfangen dürfen. Und das ist das, mit was du anfangen darfst. Dafür ist der Tag da. Heute ein Tag und doch ein Anklang von ein Rückgriff auf die Schöpfung und ein Vorgriff auf die Ewigkeit. Der Mensch ist dazu geschaffen, in einer Ruhe mit Gott zu leben. Und unsere Welt besteht seit dem Sündenfall aus Hektik, aus Leid, aus Arbeit. Und das ist so. Und wir sind ein Teil dieser Welt. Und Gott sagt, 6 Tage die Woche seid ihr das auch. Und 6 Tage die Woche, da lauft ihr auch durch die Wüste, wie auch immer deine gerade aussieht. Aber am 7. Tag ist ein Anklang von Ewigkeit spürbar. Sabbat ist ein Schöpfungstag, gedacht und gemacht, um die Schöpfung und den Schöpfer zu feiern, zu essen, zu genießen, die Seele nachkommen zu lassen, zu spielen, zu tanzen, zu singen, Zeit mit Freunden zu verbringen, zu lachen. Mein Joch ist leicht. Es könnte auch noch so viel anderes heißen, ich weiß. Es könnte auch ums Heil gehen. Aber ich möchte es an dieser Stelle auf dieses Lebensgefühl, diesen Lebensstil von Jesus verstanden haben. Vom Müssen, vom Sollen der Rabbiner ins Wollen bei Jesus, ins Dürfen bei Jesus zu kommen. Der Mensch ist nicht für das Gesetz gemacht. Der Mensch ist nicht für den Sabbat gemacht. Der Sabbat ist für den Mensch gemacht. Vom Sollen der Rabbiner ins Dürfen bei Jesus. Zum Taktgeher. Mit ihm unter einem Joch laufen dürfen. Und Leben als Christ ist kein Verhaltensbuch, sondern wir lernen am Vorbild. Da, wo wir mit Jesus unterwegs sind, da lernen wir nicht nur das Was, da lernen wir eben auch das Wie. Wie sich Gott unser Leben gedacht hat. Wie sieht Jesu Lebensstil aus? Ich versuche es mal in ein paar Strichen noch zu skizzieren und dann bin ich fertig für heute. Und dann dürft ihr aufhören. Und wir feiern zusammen. Er sorgt für unverplante Zeiten. Er ist der Taktgeher. Er sorgt für Begegnungszeiten. Er weiß um den Wert und die Wichtigkeit ungestörter Zeit mit Gott. Aus der heraus er handelt. Eremos. Er schafft sich diese Wüstenzeiten. Und immer wieder treffen wir auf die Erwähnung, dass er aufstand und an einen einsamen Ort Eremos ging, um zu beten. Er feiert die Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Er nimmt sich Zeit für Begegnungen. So viele Geschichten bei Jesus sind Essgeschichten. Und er feiert den Sabbat. Jesus feiert den Sabbat. Nicht um die Dinge zu erledigen oder zu kaufen oder zu bedenken, die im Montag liegen. Oder im Sonntag, also im nächsten Tag, sondern um die Dinge zu feiern, die sind, die Gott geschenkt hat. Ein ganzer Tag für die Ruhe und für Gott. Und zwar nicht erzwungen, sondern als Geschenk des Vaters an ihn. Weniger ist manchmal mehr. Und was Gott uns schenken will, passt manchmal gar nicht so einfach in unseren Tag. Aber Jesus möchte ein Taktgeher sein für dein Leben, für mein Leben. Und er sagt, kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und von euren Lasten fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Amen.